Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich werde euch gleich einen Predigttext vorlesen aus dem Galaterbrief. Und der Galaterbrief ist für mich so ein ganz besonderer Brief, weil Paulus diesen Brief an eine Gemeinde schreibt, wo es drunter und drüber ging. Das soll jetzt keine Prognose für euch sein oder dass ich den Eindruck habe, dass es bei euch so ist. Aber es ist trotzdem ein sehr spannender Brief, weil das, was die Gemeinde hat etwas erkannt, nämlich das, was Arne gerade eben von Thomas erzählt hat, das, was Thomas leiblich erkannt hat, dass keine Trennung mehr zwischen ihm und Gott besteht, dass Jesus Herr ist, das hat diese Gemeinde erkannt. Sie haben erkannt, dass was an Ostern geschehen ist, das hat die Trennung überwunden. Der Tod ist überwunden und der Weg zu Gott ist frei. Und sie glaubten an Jesus als ihren Herrn und Retter. Und dann gab es trotzdem Leute, die hatten da irgendwie was gegen. Die fanden das nicht so gut. Die haben gesagt zu den Galatern, dass ihr glaubt an Jesus, das ist ja schön und gut. Aber euer Glaube alleine, der reicht nicht aus. Euer Glaube alleine hat vor Gott keinen Wert. Und dann gaben sie den Galatern Gesetze und Regeln und Vorschriften und haben gesagt, ihr könnt so viel glauben, wie ihr wollt, aber wenn ihr diese Regeln nicht einhaltet, ist euer Glaube nichts. Ihr seid vor Gott nicht gerecht, wenn ihr diese Werke nicht tut. Ihr müsst Werke tun, dann hat Gott euch lieb. Und irgendwann haben die Galater das dann auch geglaubt. Sie haben erkannt, dass Jesus frei macht, und dann haben sie sich trotzdem versklavt. Sie wurden Sklaven des Gesetzes und Sklaven der Werke, so sagt es Paulus selbst. Und sie haben diese Trennung, die von Jesus aufgelöst wurde, selber wieder aufgebaut. Und auf diesen Glauben, auf diesen Irrglauben antwortet Paulus im Galaterbrief. Und er spricht dieser Gemeinde ganz viel Freiheit zu. Seine Kernaussage in diesem Brief ist, ihr müsst keine Sklaven mehr sein. Ihr seid frei. Wenn ihr an Jesus glaubt, dann reicht das vollkommen aus. Er hat den Tod überwunden und nichts kann euch von seiner Liebe trennen. Das ist Gnade. Ihr seid Kinder Gottes und ihr seid zur Freiheit berufen. Ich finde, ich könnte jetzt eigentlich auch Amen sagen und mich widersetzen. Aber ich habe euch trotzdem noch ein bisschen was anderes zu sagen. Und zwar möchte ich aus Galater 5, die Verse 25 bis Kapitel 6, die Vers 5 lesen. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. In diesem Text geht es darum, wie wir damit umgehen können, dass wir Menschen nicht perfekt sind. Und wie es deshalb dazu kommen kann, dass wir Fehler machen. Und dass, obwohl die Trennung zwischen uns und Gott aufgelöst ist. Uns können Fehler passieren, weil wir Menschen sind. Und darum geht es in diesem Text. Es geht um Fehler, es geht um Schuld und es geht um Sünde. Wir Menschen machen Fehler, das gehört zum Leben einfach dazu. Aber wie können wir damit umgehen und wie können wir in der Gemeinde damit umgehen? Bei den Galatern war der Umgang mit Fehlern ziemlich fatal. Es gab ein Wetteifern in der Gemeinde. Jeder wollte der beste Christ sein. Es ging darum, möglichst perfekt zu sein. alle Gesetze zu halten, möglichst viele Werke zu tun und bloß keine Fehler zu machen. Keine Schuld zu haben. Und vor allem ging es darum, besser dazustehen als die anderen. Und das hat dazu geführt, dass in der Gemeinde der Galater die Mitglieder überheblich wurden. Denn wenn jemand anderes einen Fehler gemacht hat, dann stand man selber besser da. Und so hat man sich gegenseitig provoziert, damit der andere Fehler macht und man selber besser dastehen konnte. Und man hat sich gegenseitig beneidet, wenn es jemand anderem besser ging als man selbst. Gibt es vielleicht Ähnlichkeiten zu unserem Verhalten und Denken heute? Es ist doch sehr unangenehm, wenn man vor irgendwelchen Leuten schlecht dasteht, oder? Und es ist sehr angenehm, wenn man gut dasteht. In unserer Gesellschaft heute beobachte ich einen Optimierungszwang. Alles muss gut, nein, sogar besser sein. Schneller, höher, weiter, schöner, begabter. Die Wirtschaft muss immer weiter wachsen. Die Schüler müssen schneller in das Berufsleben einsteigen. Wer nicht optimal gekleidet ist, wird komisch angeguckt und dann wird hinter seinem Rücken getuschelt. Wer im Sommer keine Bikini-Figur hat, der traut sich nicht mehr an den Badeweiher in Eversbach. Wer nicht perfekt singen kann, der soll's lieber ganz lassen. Wenn eine Beziehung nicht mehr so perfekt läuft, dann wird sie beendet. Wenn man im Beruf einen Fehler gemacht hat, dann wird man vermutlich gefeuert. Ja, und selbst wenn Gurken krumm sind, kommen sie nicht in unsere Einkaufsläden. So banal ist unsere Gesellschaft. Alles muss perfekt sein. Und trotzdem nehmen wir Menschen wahr, dass wir nicht vollkommen sind. Wir sind nicht perfekt, wir machen Fehler. Wir können nicht perfekt sein, das nehmen wir immer wahr. Und trotzdem leben wir in einer Gesellschaft, wo man scheinbar keine Fehler machen darf. Und wie ist das in der Gemeinde? Wie gehen wir mit Menschen um, die Fehler machen? In der Gemeinde oder auch unsere Nachbarn? Wie gehen wir mit diesen Fehlern um? Wie gehen wir mit Schuld um und wie gehen wir mit Sünde um? Ich möchte, was diese Frage betrifft, mit euch Jesus in den Blick nehmen. Wie geht er mit Schuld um? Ich finde, er ist der beste Lehrer für solche Fragen. Und ich finde, diese Frage, wie geht er mit Schuld um, ist gar nicht richtig gestellt, weil Jesus den Menschen ansieht. Es ist weniger die Frage, wie geht Jesus mit Schuld um, sondern wie geht er mit Menschen um? Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Uns wird von einigen Menschen berichtet, die in der Gegenwart Jesu ihre Sünde bekennen und ihr Leben radikal verändern. Und das ohne, dass Jesus überhaupt ein Wort zu ihnen gesagt hat. Bei der Berufung des Petrus beispielsweise, das können wir in Lukas 5 nachlesen, da erkannte Petrus seine eigene Schuld. Und das nicht, weil Jesus ihm darüber was gesagt hat, ihn verurteilt hat oder ihm irgendwelche Sünden noch unter die Nase gerieben hat, sondern Jesus hat ihm einen großen Fischfang geschenkt, ein Wunder. Und in Vers 8 und 9 steht dann, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Jesus sagte nichts. Und Petrus bekannte trotzdem seine Schuld vor Jesus. Und Jesus hat gesagt, folge mir nach. In einer anderen Geschichte, in Lukas 19, steht die Geschichte, wie Jesus Zachäus begegnet. Dem mächtigsten Steuereintreiber Jerichos, ein stadtbekannter Sünder und Betrüger. Und auch hier begegnet Jesus nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern er verliert kein Wort über die Sünde, über die Fehler, über die Schuld, sondern er geht zu Zachäus und isst mit ihm. Jesus schenkt ihm seine Zuwendung, obwohl er ganz genau weiß, dass Zachäus nicht perfekt ist. Und aus dieser Begegnung mit Jesus folgt für Zachäus ein Lebenswandel. Er gesteht sich ein, was er schon immer gewusst hat, nämlich, dass er ein ungerechter Mensch ist. Und er ändert sein Leben und wird vom Betrüger zum Wohltäter. Jesus begegnet Menschen mit bedingungsloser Liebe, auch wenn sie nicht perfekt sind. Und diese Menschen streben einen Lebenswandel an. Und in anderen Fällen spricht Jesus Menschen einfach so Vergebung zu. In Markus 2, 1 bis 12 wird ein Gelähmter zu Jesus gebracht, damit Jesus ihn heilen könnte. Das ist die Geschichte, wo die Freunde von ihm das Dach aufdecken, weil kein Platz ist zum Durchkommen. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht, weil ich wüsste nicht ganz genau, was ich tun soll, wenn jetzt das Dach auf einmal aufgeht und so eine Seiltrage runterkommt. Aber Jesus sagt diesem Mensch nicht, du bist geheilt, steh auf und geh, sondern seine ersten Worte sind, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Eine ähnliche Geschichte in Lukas 7. Es kommt eine sündige Frau, so steht das wörtlich da. Vermutlich war es eine Prostituierte. Und sie spürte bei Jesus eine Liebe, wie sie noch nie woanders gespürt hatte. Und diese Liebe zog sie an. Und so ging sie zu Jesus, wusch ihm seine Füße mit ihren Tränen, trocknete sie mit ihren Haaren ab, küsste sie und salbte sie mit Öl. Und das im Haus eines Pharisäers, wo sie überhaupt nicht willkommen war. Es wird nicht berichtet, dass Jesus dieser Frau schon einmal begegnet ist. Und seine ersten Worte sind, deine Sünden sind dir vergeben. Und das größte Vorbild ist mir Jesus, wie er am Kreuz hängt. Er hätte jeden Grund gehabt, die Menschen, die ihn töteten, die ihn ans Kreuz nagelten, die ihn bespuckten und verspotteten, zu verurteilen. Und was sagt er am Kreuz zu diesen Menschen? Er sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Selbst im Sterben, selbst für seine Mörder, hatte Jesus Vergebung und Liebe. Die, die ihm das Schlimmste angetan hatten, die ihn ungerecht beschuldigten, die ihn verspotteten, die ihn verurteilten, selbst die haben seine Vergebung erfahren dürfen. Selbst für diese Leute ist Jesus am Kreuz gestorben. Und es gibt auch Geschichten, wo Jesus Menschen mit ihrer Schuld begegnet und sie auch konfrontiert. In Johannes 4 ist die Geschichte, wo Jesus einer Frau am Brunnen begegnet. Aufgrund ihrer vielen Ehen und dem Mann, mit dem sie zusammenlebt, der ihr nicht ihr Ehemann ist, war sie eine Außenseiterin in der Stadt. Und deshalb ging sie mittags an den Brunnen, um Wasser zu holen, damit sie die Blicke, die verachtenden Blicke nicht ertragen müsste. Und obwohl Jesus alle ihre Fehler kannte, alle ihre Schuld und alle ihre Sünden, begegnet er ihr mit Liebe und Respekt. Und dieser Kontakt war für diese Frau so überraschend, dass Jesus ihr Vertrauen gewonnen hatte. Und erst da versprach er ihre verfahrene Lebenssituation an. Und zwar auf eine Art und Weise, nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern mit Liebe und Respekt. Und hinterher war sie ihm dankbar dafür. Und selbst den Menschen, die sich über andere erhoben, die überaus religiös waren und sich für etwas Besseres hielten, selbst solchen Menschen begegnete Jesus mit Respekt. Und er ließ ihr Fehlverhalten unkommentiert, aber auch nur so lange, bis sie anfingen, mit dem Finger auf andere zu zeigen. In dieser Geschichte mit der Prostituierten wird es der Fall. Da ist Jesus im Haus von Simon und er verurteilt diese Frau, möchte sie am liebsten rausschmeißen. Und erst als dieser Mann mit dem Zeigefinger auf die Frau zeigt, sagt Jesus, dass er einen Fehler gemacht hat. Und der wichtigste Umgang Jesu mit Schuld, mit Fehlern und mit Sünde ist der, den wir letzte Woche an Ostern gefeiert haben. Deswegen sage ich es nochmal. Jesus hat die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen. Alle Schuld, alle vergangene, alle zukünftige, ja sogar alle gegenwärtige. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt und er ist auferstanden von den Toten, damit wir nicht von Gott getrennt sind. Uns ist vergeben, dir ist vergeben. Alle Schuld, zukünftige und vergangene. Das ist, wie Jesus mit Trennung und mit Sünde umgeht, mit Schuld und mit Fehlern. Er nimmt den Menschen an und er vergibt. Und dann ist die Frage, was hat das mit mir zu tun? Was für eine Konsequenz hat das für meinen Umgang mit Fehlern von mir und von anderen Menschen? Und jetzt kommen wir wieder zum Predigttext. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr helfen, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst. Ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Während Menschen, die sich über andere erheben, denen, die Fehler machen, verachtend und verurteilend begegnen, mit erhobenem Zeigefinger, sollen die, die von Gottes Geist geführt sind, dem, der einen Fehler gemacht hat, zurechthelfen. Und das soll nicht bedeuten, dass man ihm den Fehler noch einmal unter die Nase reibt und dann sagt, jetzt reiß dich gefälligst zusammen, mach das nie wieder. Sondern wir sollen uns gegenseitig voller Demut und Liebe aufhelfen. Auf die Gnade Jesu hinweisen und auf seine Vergebung. Diese Art von Hilfe wird durch den Heiligen Geist ermöglicht. Und er ist es auch, der uns daran erinnert, dass auch wir Fehler machen, dass wir nicht perfekt sind. Aber Jesus hat uns vergeben und so können wir auch unseren Mitmenschen vergeben. So beten wir es im Vaterunser. Und wenn ein Mensch einen Fehler gemacht hat, dann sollen wir ihn darauf hinweisen, dass Jesus ihm vergeben hat. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Etwas früher im Galaterbrief steht ein Vers: Dient einander in Liebe. Im gegenseitigen Lastentragen kommt genau das zum Ausdruck. Wir stehen als Christen in der Verantwortung, unseren Mitmenschen mit seinen Lasten wahrzunehmen, ihn anzunehmen und aus Mitleidenschaft helfen, diese Lasten zu tragen. Das können wir tun. Wir können einander helfen. Ich finde, einer der größten Vorzüge, die das Christsein haben, ist, dass man nicht mehr alleine ist und dass man Gemeinschaft hat. Das erleben wir hier im Gottesdienst, in Hauskreisen, wenn wir uns mit unseren Freunden aus der Gemeinde treffen oder auch so. Nur in Gemeinschaft kann man sich gegenseitig helfen, Lasten zu tragen. Das geht nicht, wenn man alleine ist. Schon Prediger Salomo hat geschrieben, zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Lasst uns sensibel dafür sein, dass unsere Mitmenschen Lasten haben. Egal, ob sie unsere Geschwister im Glauben sind oder unsere Nachbarn, wenn wir den Blick für unseren Nächsten haben, dann sind wir auch mit unseren Lasten selber nicht mehr allein. Wir können sie gemeinsam tragen und so können wir viel mehr tragen. Dabei ist aber auch wichtig, dass wir nicht alles für uns alleine behalten. Dass wir, wenn wir in Gemeinschaft sind, auch offen damit umgehen, mit unserer Last. Wie kann das konkret aussehen, wenn wir uns helfen, Last zu tragen? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einer Gemeinde von Freunden von mir. In dieser Gemeinde, da war ein junger Mann oder ist ein junger Mann, der hatte eine schwierige Kindheit, eine schwierige Vergangenheit und er hat seine Frau betrogen. Und anstatt diesen Mann aus der Gemeinde auszuschließen und aus der Gemeinschaft, haben sie ihn nicht fallen gelassen. Die Leute in der Gemeinde haben ihm gesagt, wir heißen nicht gut, was du getan hast. Aber wir machen auch Fehler. Wir haben auch alle Schuld. Und deswegen wollen wir dir vergeben, so wie Jesus uns auch vergeben hat. Und dann haben sie ihn aufgenommen und haben ihn wieder mit in die Gemeinschaft integriert. So können wir uns auch helfen, Lasten zu tragen. Ich finde, das ist unser Auftrag als Gemeinde, Menschen, die Fehler machen, anzunehmen, sie nicht zu verurteilen. Wir sind beauftragt, eine Gemeinschaft zu sein, wo man Fehler machen darf, wo man nicht perfekt sein muss, sondern wo man trotz seiner Fehler angenommen und geliebt ist und wo man wieder aufgebaut wird. Ich finde, so soll Gemeinde sein. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Ich möchte euch eine Geschichte der letzten Woche erzählen. Ich habe die Predigt in diesem Moment auch vorbereitet, das heißt, dieses Thema schwebte mir im Kopf. Ich habe gerade Johanna zur Uni hochgefahren und bin auf einer Straße gefahren, wo ich Vorfahrt hatte. Ich bin die Straße schon oft gefahren, ich wusste, ich habe Vorfahrt. Und von rechts kam ein Auto, ein ziemlich dicker Audi, und ich wusste, der wird jetzt denken, er hat Vorfahrt. Und ich bin natürlich einfach gefahren, weil ich wusste, ich bin im Recht. Ich war mir so sicher. Und dieser Typ ist einfach gefahren, hat gebremst und hat gehupt und gestikuliert wie ein Verrückter. Machst du mein Mikrofon ein bisschen leiser gerade? Und dann habe ich gebrüllt: Ich habe Vorfahrt, du Idiot! Darfst du wieder lauter machen? In diesem Moment habe ich nicht den anderen Autofahrer angeschrien, sondern Johanna. Und ich war so sauer auf diesen Typen, dass ich selber gar nicht darauf geachtet habe, was mache ich eigentlich in diesem Moment. Und ich war den ganzen Tag sauer auf diesen Autofahrer. Ich wollte ihm am liebsten irgendwo auf dem Parkplatz bei Aldi oder so begegnen. Dann hätte ich ihm gesagt, ich hatte da Vorfahrt. Ich war im Recht. Naja, und abends, als ich dann wieder zu Hause war von der Hochschule, habe ich Johanna dann nochmal mein Leid geklagt, dass ich so genervt war von diesem Autofahrer. Und was hat Johanna gesagt? Der ist auch nur ein Mensch. So einfach ist das manchmal. Ich habe gedacht, ich wäre was Besonderes. Ich war im Recht. Ich hatte Vorfahrt. Aber im gleichen Moment habe ich einen Fehler gemacht, weil ich habe Johanna angeschrien. Und war den ganzen Tag sauer auf einen Autofahrer, nur weil er gehupt hat und ein Audi fährt. Nichts gegen Audi-Fahrer. Ich finde, Audis sind sehr schöne Autos. Ich hätte auch gerne einen. Aber das Verrückte ist, ich habe gerade diese Predigt vorbereitet. Diese Verse, die waren mir im Kopf. Und trotzdem habe ich nicht geblickt. So einfach ist das manchmal. Und ich denke, wir müssen uns oft bewusst machen, dass wir alle einfach nur Menschen sind. Und im Vers geht es auch weiter. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Ich habe meine Lektion gelernt. Bevor ich mit dem Finger auf andere zeige und brülle, ich habe Vorfahrt, du Idiot, sollte ich mich vielleicht selber prüfen. Ich bin auch nicht immer im Recht. Und dieser Vers erinnert mich auch so ein bisschen an meine Kindheit. Ich war immer ein sehr braves Kind, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so aussehe. Ich war brav und meine Geschwister waren es nicht. Und dann bin ich zu meinem Papa hingegangen und habe natürlich gepetzt, weil dann stand ich besser da. Und was hat mein Papa gesagt? Pack dir an deine eigene Nase. Ich denke, das ist, was Paulus uns in diesen Versen sagen möchte. Pack dir an deine eigene Nase. Wir sind alle nur Menschen, wir machen alle Fehler. Prüfe dich selbst. Du kennst deine eigenen Stärken und du kennst auch deine eigenen Schwächen. Du kennst deine Fehler, du kennst deine Versuchungen und du kennst deine Probleme. Du kennst dich selbst am besten und du bist gut so, wie du bist. Du hast keinen Grund, dich mit anderen zu vergleichen, sei es nun positiv oder negativ. Und der letzte Vers lautet: Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Seien wir mal ehrlich, wir tragen alle unsere Lasten. Jeder von uns hat die ein oder andere Leiche im Keller. Und ich hoffe nicht wortwörtlich, sonst kannst du nach dem Gottesdienst gerne auf mich zukommen und dann führen wir ein kurzes Gespräch miteinander. Aber was ich sagen möchte ist, wir haben alle Verantwortung für unser Leben und für unsere Lasten, für unsere Fehler. Wir haben alle unsere eigene Last zu tragen und deswegen können wir uns auch mit dieser Last unterstützen. Nicht unbedingt, weil der andere es schwerer hat als ich oder weil ich keine Sachen zu tragen habe, sondern weil es sich gemeinsam leichter trägt. Und ich denke, so lässt es sich mit Fehlern, mit Schuld und mit Sünde in der Gemeinde umgehen. Paulus sagt, helft einander, eure Lasten zu tragen. Verurteilt den anderen für seine Sünde und für seine Fehler und für seine Schuld nicht. Begegnet ihm mit Achtung, mit Liebe und mit Respekt. Sprecht dem Menschen, der einen Fehler gemacht hat, Gnade und Vergebung zu, die Jesus für diesen Menschen bereithält. Richtet einen, der einen Fehler gemacht hat, wieder auf. Ich träume von einer Gemeinde Gottes, wo Schuld, wo Fehler und wo Sünde nicht im Vordergrund steht. Wo man nicht immer darüber reden muss, was der andere falsch gemacht hat, sondern was Jesus für uns getan hat. Dass Vergebung im Vordergrund steht. Liebe und Vergebung. Ich träume von einer Gemeinde, wo man mit Schuld offen umgehen kann. Wo man nicht dafür verurteilt wird. Wo man Fehler machen darf, wo man nicht perfekt sein muss. Wir leben in einer Welt, wo diese Perfektheit so wichtig ist, dass es wichtig ist, dass wir als Christen auch dagegen steuern. Dass wir sagen, nein, wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir müssen nicht perfekt sein. Es gehört zum Leben dazu, dass wir Fehler machen. Ich finde, es ist wichtig, dass wir uns für unsere Fehler nicht verurteilen, sondern dass wir uns gegenseitig helfen. Sie uns helfen, diese Last zu tragen. Und wie gut und wie erleichternd ist es zu wissen, dass Jesus schon alle Lasten getragen hat. Jesus hat deine Last und hat meine Last ans Kreuz getragen, damit wir mit unserer Last nicht alleine sind, sondern uns gegenseitig unterstützen können. Jesus hat die Trennung von Gott aufgelöst. Und ich wünsche mir, dass du das leibhaftig erkennst, wie Thomas es auch getan hat. Und dass du erkennst, dass Jesus dir vergeben hat und dein Herr und dein Retter ist. Deshalb lasst uns helfen, unsere Lasten zu tragen, wie Jesus unsere Lasten getragen hat. Ich möchte noch beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, dass wir von ihm lernen können, wie du dir unseren Umgang mit Fehlern in der Gemeinde vorstellst. Danke, dass du ein Gott bist, der vergibt, der uns unsere Fehler und unsere Schuld nicht unter die Nase reibt, sondern der uns liebt. Ich bin dir unendlich dankbar dafür und ich möchte dich bitten, dass du uns jeden Tag aufs Neue daran erinnerst. Und dass du uns auch daran erinnerst, im Blick auf unsere Mitmenschen, dass wir auch Fehler machen und dass der andere auch nur ein Mensch ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, anderen zu vergeben. Und dass du uns hilfst in der Gemeinde, dass wir uns im Lastentragen unterstützen. Bitte schenk du uns eine Gemeinschaft, wo man mit seinen Fehlern offen umgehen kann. Wo wir wirklich diese Offenheit haben dürfen, damit wir uns gegenseitig helfen dürfen. Herr, ich danke dir für deine Vergebung. Ich danke dir für das große Wunder vom Kreuz und der Auferstehung. Danke, dass wir zu dir kommen können und dass die Trennung zu dir aufgelöst ist. Dass wir mit dir verbunden sein dürfen und dass wir dir begegnen können. Amen.